Hallo und willkommen bei Evo Mentis. Ja, heute geht's mal um zwei verschiedene Sachen, die aber sehr viel miteinander zu tun haben. Nämlich zum einen geht's um People-Pleasing. Ich sag da noch was dazu, was das ist, wenn ihr es noch nicht wisst. Zum anderen geht's aber um KI-Modelle und Halluzinieren. Was haben jetzt beide Sachen gemeinsam? Erklären wir es mal überhaupt, was ungefähr so ist. People-Pleasing hat auch mit dem zu tun, was ich so im Kontext mit Rejection Sensitivity so ein bisschen gesagt habe. People-Pleaser versuchen es anderen halt recht zu machen. Das heißt, die sehen sich selber potenziell immer in einer gewissen Bringschuld, sehen sich potenziell vielleicht auch so ähnlich wie bei Rejection Sensitivity, ja, sehr schnell einer Kritik ausgesetzt oder wittern oder ahnen sozusagen Zurückweisung oder Kritik, selbst dort, wo sie vielleicht gar nicht vorhanden ist. Das hängt auch ein bisschen mit dem Imposter-Syndrom zusammen, also wo man das Gefühl hat, eigentlich gar nicht gut genug zu sein für eine Aufgabe, für eine Position, die man ausfüllt. Und quasi immer hinterher zu arbeiten und dann kommt man in das, was man auch Fawning nennt, also dass man sagt, man versucht andere zu umschmeicheln und gut zu stimmen. Ja, ein Beruf, in dem man vielleicht ist, dass hoffentlich keiner merkt, dass man dem eigentlich gar nicht gewachsen ist und dass man nicht gut genug ist. Und dann bringt man immer Kuchen mit vielleicht oder versucht auf andere Weise irgendwie die anderen zu umgarnen oder sowas, um sich halt mit ihnen gut zu stellen, um halt ja schon vorweg die Kritik im vorauseilenden Gehorsam quasi anzunehmen und wiederum zu kompensieren und dergleichen. Also das kann People-Pleasing sein, aber auch generell, dass man es halt versucht, anderen recht zu machen, ihnen nach dem Mund zu reden, die im Prinzip die Bindung aufrechtzuerhalten. Also daher kommt viel von diesen Geschichten. Also People-Pleasing kann schon ein bisschen unterschiedliche Ursachen haben, aber kann auch viel aus so Bindungsproblemen kommen. Das heißt, wo man einfach oft in dieser Aufgabe war, Bindung irgendwie aufrechtzuerhalten oder sich irgendwie in einer unsicheren Situation zu bewegen und andere gnädig zu stimmen, positiv zu stimmen und ihnen gut gehen zu lassen, damit es einem selber halt gut geht oder damit irgendwie der Kontakt oder sowas gerettet wird. Auch sowas wie Stockholm-Syndrom könnte man da noch drunter abfassen, also wo es mal. Das war halt, um das auch kurz zu erklären, anlässlich einer Geiselnahme, wo dann die Geiseln irgendwann angefangen haben, halt sich um die Beziehung quasi zu ihren Geiselnehmern zu kümmern und da eine Beziehung aufgebaut haben und sich mit ihnen versucht haben, gut zu stellen an der Stelle. Warum haben sie es gemacht? Ja, weil sie halt intuitiv gemerkt haben, dass sie halt total abhängig sind von dieser Beziehung zu ihren Geiselnehmern letztlich. Und deswegen sowas wie positive Gefühle regelrecht dafür empfunden haben und es dafür halt missinterpretiert haben. Das sind ganz schwierige Dinge quasi, aus denen heraus letztlich sowas wie People-Pleasing entstehen kann. Aber man versucht sich eigentlich einzufügen oder ist overcompliant, könnte man auch sagen. Also übermäßig bemüht oder übermäßig einfügsam in eine angenommene Konformitätsanforderung. Das ist so grob mal gesagt irgendwie, wo in People-Pleasing geht. Und das ist halt ein Verhaltensmuster, was eben diese Hintergründe haben kann. Nun, das ist das eine. Das haben wir wirklich bei Menschen. Also gibt es diesen Begriff. Auf der anderen Seite jetzt nochmal kurz erklärt, KI-Modelle, also sowas wie ChatGPT und Co., oder es gibt ja auch Gemini und diverse andere, wo du mit denen Texte schreibst, der schreibt wieder was zurück und so weiter. Ich hoffe, ihr habt das inzwischen alle mal irgendwo ausprobiert und benutzt und wisst, wovon ich rede. Wenn nicht, dann wäre mein Tipp, das dringend mal nachzuholen, sich dann ein Gefühl dafür zu verschaffen, ein eigenes. Die haben jetzt das Problem allerdings, dass sie manchmal einfach. Also man nennt es Halluzinieren. Ich würde es ehrlich gesagt nicht unbedingt Halluzinieren nennen, aber dass sie manchmal einfach Dinge erfinden und dann aber sehr überzeugend darstellen. Also man fragt sie irgendwas zu irgendeinem speziellen, komplexen Zusammenhang, zu einem Wissensgebiet und dann fangen sie an, irgendwelche Dinge dazu zu erfinden irgendwie und sehr überzeugend Sachen zu liefern. Und dann fragt man ein bisschen genauer nach und so. Und dann irgendwann sagen sie, ja, gut, dass du nachfragst. Das stimmt ja alles gar nicht. Also dann kommen sie auf einmal raus mit der Sprache. Und das ist halt so ein bisschen wie so ein Mitarbeiter, der halt auch versucht, unbedingt halt irgendwelche plausiblen Antworten zu liefern, um ja nur nicht erwischt zu werden dabei, dass er halt irgendwas überhaupt nicht weiß. Also das ist grob das, was man unter Halluzinieren versteht. Es gibt noch ein paar andere Kriterien, auf die kommen wir dann gleich, die auch in dem Zusammenhang dann noch wichtig sind. Man hat mal lange gesagt, ja, dieses Halluzinieren, die sind halt irgendwie, die sind komisch, die sind kaputt oder so, diese Modelle. Es gibt aber einige Erklärungen schon länger, also waren allerdings mehr Vermutungen oder plausible Annahmen, woher denn so ein Halluzinieren kommt. Und ein wesentlicher Aspekt ist halt, wie diese Modelle trainiert werden. Die werden halt darauf trainiert, dass sie halt hilfreiche Assistenten sein sollen. Das heißt, sie sollen hilfreich sein. Sie sollen auf jeden Fall was Hilfreiches liefern, was keine hilfreiche Antwort meistens ist oder von denen, die halt sowas mit Enforcement Learning und so weiter mit den Modellen halt dann weiter trainiert haben. Also Menschen, die mit den Modellen dann quasi das Training fortgeführt haben und denen halt nochmal auf die Finger geschaut haben und denen Sachen beigebracht haben, indem sie bewertet haben, die Antworten. Die fanden halt so Sachen wie, ja, ich habe keine Ahnung davon, fanden sie meistens nicht so hilfreich. Das heißt, die sind dafür eher bestraft, auf jeden Fall nicht belohnt worden, die Modelle, wenn sie sowas gesagt haben, weil ja, sie konnten ja nicht weiterhelfen in irgendeiner Form. Konnten sie jetzt aber gut lügen, dann sind sie manchmal als hilfreicher erschienen. Das heißt, sie haben halt einfach Dinge, die so ein bisschen unklar, unsicher waren und so weiter, einfach überbügelt. Das kommt bei den Modellen dann auch daher, dass sie bei manchen Dingen halt nicht so genau wissen, was los ist. Also da haben ihnen einfach Trainingsdaten gefehlt. Es fehlt ihnen Wissen sozusagen. Es fehlt ihnen tief verankertes, verwurzeltes Wissen. Und dann, ja, dann ist es halt eine insgesamt sehr unsichere Sache, wo sie so vielleicht sagen, ja, vom Gefühl her könnte ich sagen, es ist vielleicht so oder vielleicht so. Aber das betonen sie nicht so stark, sondern geben halt voller Überzeugung halt, weil sie sollen ja hilfreich sein und freundlich und so weiter. Geben sie halt das, den besten, the best guess, also die beste Sache, die sie so raten, geben sie halt einfach als Weisheit von sich, ohne jetzt ausdrücklich nochmal darauf hinzuweisen, dass das eine sehr, sehr unsichere Schätzung ist, die sie da gerade liefern. Ja, also um das vielleicht deutlich zu sagen, wenn sie für so ganz klare Wissenssachen so, was ist die Hauptstadt von Deutschland oder sowas, ja, Berlin, vielleicht machen sie noch den Fehler, weil sie falsche alte Trainingsdaten haben, dass sie vielleicht Bonn sagen oder sowas, aber sie würden jetzt nicht völlig daneben greifen an irgendeiner Stelle. Und das ist einfach halt sowas, was so gut in ihren ganzen Wissensdaten immer wieder vorkam, so viele Redundanzen erzeugt haben, dass das so tief verankert ist im Modell, dass es da normalerweise gar keine Probleme oder gar keine Zweifel gibt. Aber bei anderen Sachen, wenn sie halt über irgendwas was sagen sollen, was sie halt sehr wenig in den Trainingsdaten hatten, sagen wir mal zu irgendeinem Film, der ziemlich unbekannt ist, wo es wenig in den Trainingsdaten gab, aber wo halt irgendwelche Fakten und Zusammenhänge sind. Da sollen sie irgendwas dazu beantworten und dann fangen sie vielleicht halt an zu raten, weil sie vielleicht gar nichts dazu haben oder sehr wenig. Das ist einfach sehr, sehr, sehr diffus ist quasi in ihrem Modell. Und da wird es dann halt schwierig. Da können sie eigentlich halt nicht gut arbeiten. So. Jetzt hat man sich aber trotzdem lange gefragt, naja, wie kann man denen das Halluzinieren denn abgewöhnen? Ja, muss man sie vielleicht ein bisschen anders trainieren? Kann man vielleicht sagen, sie sollen kritischer sein an den Stellen? Ja, vielleicht schon. Aber kann man das im Modell selber irgendwie besser auch verankern, dass sie da weniger Halluzinationssachen drin haben? Woher kommt das da drin im Modell? Wo hat das seinen Ursprung? Und lange Zeit hat man gesagt, naja, diese Modelle, den kann man ja gar nicht so auf die Finger schauen. Was da so intern in diesen KI-Modellen passiert, das sind einfach wahnsinnig viele von diesen simulierten Neuronen halt. Aber wie die Zusammenhänge sind, was da was ist und so weiter, das ist alles völlig, völlig undurchschaubar für uns Menschen und so weiter. Das können wir gar nicht erahnen. Naja. Es war aber auch klar, dass man sagt, eigentlich kommt man mit dieser Halluzinationsgeschichte erst dann weiter, wenn man da tiefer in diese Neuronen reinguckt und so. Wie kann man das jetzt machen? Und da gab es ein sehr gutes Experiment. Das ist schon Ende letzten Jahres veröffentlicht worden. Ich versuche das auch zu verlinken. Es gibt sowohl ein sehr gutes Video, was das auch nochmal aufbereitet, von einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, was so KI angeht, nämlich AI Search. Das verlinke ich, dann könnt ihr euch das da nochmal angucken. Aber diese Originalstudie ist von der Tsinghua University in Beijing, also in China. Und ja, ich versuche jetzt nicht, diese ganzen einzelnen Autoren auszusprechen, aber es heißt Age Neurons on the Existence, Impact and Origin of Hallucination Associated Neurons in LLMs, also Large Language Models. So, also die Age Neurons, die H-Neuronen sind quasi die Halluzinationsneuronen, könnte man sagen. Es ist veröffentlicht worden am 1. Dezember 2025. Und ich finde, das war eine sehr schlaue und gute Arbeit, die uns viel gebracht hat, weil sie haben erstmal versucht, quasi rauszufinden, was sind quasi die Neuronen, die mit dazu beitragen oder dafür verantwortlich sind, dass es zu so Halluzinationen kommt. Also ich finde das Wort Halluzination an der Stelle so, naja, so ein bisschen irreführend oder so ein bisschen seltsam, aber es ist halt ein geprägter Begriff und entsprechend haben sie halt auch die Neuronen dann einfach H-Neuronen genannt. Und die Erkenntnis war aber, dass das gar nicht so viele sind. Das Spannendere ist eher, wie sind sie draufgekommen, was das für welche sind. Und bevor ich jetzt da noch tiefer einsteige, quasi jetzt mal so grob der Zusammenhang, um euch das mal in Ausblick zu stellen, das, was wir dann sehen bei dem Modell, was diese H-Neuronen ausmacht, diese Halluzinationsneuronen, wenn die sehr aktiv sind, dann führen die dazu, dass das Modell eigentlich diese ganzen charakteristischen Verhaltensweisen von Overcompliance zeigt, beziehungsweise von People-Pleasing. Also wir haben ja erstmals quasi ein digitales Modell, mit dem man das People-Pleasing an- und ausschalten beziehungsweise verstärken oder abschwächen kann in Modellen, die schon relativ clever auf viele Sachen irgendwie antworten können und haben eine Chance, Sachen so auf einer anderen Perspektive und Ebene mal zu untersuchen, weil bei Menschen kannst du ja nicht einfach da die Neuronen an- oder ausschalten, diese einzelnen. Wie gesagt, das sind nicht viele, das sind 0,1% aller Neuronen oder sogar noch ein bisschen weniger, die dafür verantwortlich sind. Also ein minimaler Teil. In so digitalen Modellen, also in den KI-Modellen, da kann man das machen. Und ja, wie findest du die jetzt erstmal? So, die Überlegung war, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, wie das mit KI-Modellen so ist, ohne jetzt alles gleich wieder nochmal zu erklären. Wer sich da mehr dafür interessiert, es gibt auch eine Folge über KI-Modelle aus der ersten Staffel. Ich könnte nochmal reingucken, ist aus dem Herbst 2025. Also ungefähr da, wo dieses Paper-Dings da quasi ja schon Vorbereitung war, aber das kannte ich natürlich jetzt noch nicht. So, was passiert da, wenn wir so eine Anfrage starten, also mit ChatGPT da auf irgendeine Weise reden? Im Prinzip gibt es ein Modell, das hat ganz viele Sachen gelernt, das sind ganz viele Neuronen, im Endeffekt ein Riesenhaufen Zahlen, der repräsentiert halt wieder verschiedene Ebenen von Neuronen mit Verbindungen, miteinander interagieren und sich gegenseitig aktivieren und so weiter. Und dann gibt's halt das, was sich in diesem Kontextfenster befindet, also die ganzen Texteingaben, die wir halt in dem Verlauf und im Dialog schon gemacht haben, beziehungsweise alles, was wir da neu reinschreiben, und das wird dann halt weiter ergänzt von dem Modell, indem es da halt kohärent und bündig quasi versucht, Dinge anzufügen. So die Idee. Dass dann da so erstaunliche Dinge bei herauskommen, die wirklich brauchbaren Output liefern, ist ja schon fast ein bisschen magisch. Jetzt gibt's einen Trick, das sieht man normalerweise, wenn man in der Web-Oberfläche mit dem Ding arbeitet, nicht so sehr. Es gibt eine sogenannte Temperature. Temperature ist nichts anderes als ein, wie groß ist der Zufallsfaktor? Das heißt, wie viel absichtliche, zufällige Unordnung wird da zusätzlich in dieses Modell mit eingebracht, um die Antworten, die das Modell liefert, so ein bisschen zu variieren? Also setzt man die Temperature auf 0, dann sind so Modelle deterministisch. Das heißt, egal wie oft du sie quasi mit einer bestimmten Frage belästigst, wenn die Frage exakt gleich formuliert ist, antwortet das Modell exakt gleich. Ihr habt aber die Erfahrung gemacht, wenn ihr das mal ausprobiert bei ChatGPT in der Web-Oberfläche, dass das Modell immer mal wieder so ein bisschen anders antwortet. Das liegt daran, dass da eine Temperature ist, die halt über Null ist, also die halt etwas höher ist. Und je höher die Temperature ist, desto größer ist der Zufallsfaktor und desto eher kommen auch Antworten zum Zuge, die halt nicht ganz so wahrscheinlich und plausibel sind. Und besonders stark schlägt das jetzt durch, bei allen Antworten, bei denen das Modell in sich schon unsicher ist. Das heißt, es ist eine gewisse Möglichkeit, so Unsicherheiten in einem Modell ja stärker hervorzubringen, indem man halt diese Temperature stark erhöht und dann einfach dieselbe Frage dem Modell einfach 10-mal stellt und guckt, naja, antwortet es immer anders oder ist es eigentlich immer gleich mit den Antworten? Und das haben die Forscher dann wirklich mit einen großen Haufen Fragen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele sie es wirklich genommen haben. Das steht irgendwo, aber ich glaube so 10.000 oder sowas. Und haben jede von denen aber jeweils 10-mal gestellt und haben dann geguckt, naja, bei welchen antwortet das Modell exakt immer gleich und vor allem auch richtig? Bei welchen aber antwortet es quasi immer irgendwie anders und bei welchen antwortet es immer falsch? Sie haben es dann noch ein bisschen weiter ausgefiltert und haben dann zwei Extremformen eigentlich herausgebildet. Das eine ist wirklich, wo das Modell immer faktisch richtig geantwortet hat, also ganz stabil, und eins, wo es eigentlich immer halluziniert hat, also wo es nie so richtig wusste. Und da haben sie wirklich halt alles Mögliche ausgefiltert, was so ein bisschen schwammig dazwischen oder nicht eindeutig war, sondern haben wirklich die ganz krassen, klar in die eine oder in die andere Richtung gehenden Fälle herausgesucht. Und mit denen sind sie dann hingegangen und haben gesagt, okay, überall, wo quasi diese ganz korrekten Sachen herauskommen, ganz stabil, da gucken wir uns die Neuronen an, weil das sind dann eher die Neuronen, die nicht die H-Neuronen sind. Weil da antwortet das Modell ja korrekt und faktisch. Da kommt das wohl weniger zum Tragen. Und dann gucken wir an, wo das Modell stark halluziniert und durchgehend eigentlich. Und das sind dann schon eher die Neuronen, bei denen wahrscheinlich die Halluzination halt mit drin steckt, könnte man sagen. So, und mit diesen zwei unterschiedlichen Herangehensweisen, wenn man die jetzt gegeneinander stellt, dann kriegt man halt genau die Neuronen raus, die wirklich wohl für diese Halluzination in irgendeiner Form verantwortlich sind. Ja, indem man quasi auf der einen Seite guckt, welche sind es halt nicht. Also wo habe ich Beweise quasi, dass die Neuronen halt eher nicht dran beteiligt sind, und dann halt auf der anderen Seite, wo habe ich Beweise, dass die Neuronen eher dran beteiligt sind. Wenn man die zwei Sachen gegeneinander rechnet quasi, kommt genau der Teil raus, der halt wirklich für diese Halluzinationen zuständig ist. So, dann hatten sie diese H-Neuronen. Dann war jetzt eine ganz entscheidende, spannende Sache. Jetzt kann man mit diesen H-Neuronen gezielt experimentieren. Und das geht halt im digitalen Modell besonders schön. Ja, jetzt kann man die nämlich verstärken, also boostern sozusagen, also ihren Effekt erhöhen, indem man halt ja in dieses Modell eingreift. Im Endeffekt dreht man da nur ein paar Zahlenwerten halt rum, indem man die halt erhöht. Dann ja, werden diese Knoten wichtiger, bekommen mehr Funktionen, mehr Einfluss. Und das hat man gemacht. Und was ist passiert? Ja, die Halluzinationsfähigkeiten des Modells sind stark gestiegen, ja. Es werden aber auch eher irgendwelche falschen Prämissen akzeptiert. Also ein Beispiel war, wenn man halt dann sagt, ja, in welchem Jahr hat Einstein den Physik-Nobelpreis für die Relativitätstheorie gewonnen? Dann steckt da ja quasi versteckt eine Annahme drin. Also eine Sache, mit der man auch viele Menschen aufs Glatteis führen kann, indem man denen halt was suggeriert, was man gar nicht in Frage stellt oder sonst was, aber was man so mit einflechtend und dann aber eigentlich zu was ein bisschen anderem was fragt. Die Menschen denken dann halt über die Frage nach und nehmen das, was man quasi davor so als Prämisse mit reinwurschtelt, halt eher mit an. Typischer psychologischer Trick, kann gut funktionieren, und bei den Modellen funktioniert es halt umso besser, je stärker man diese H-Neuronen boostert. Oh ja, wie gesagt, insgesamt die Halluzinationsfähigkeit steigt, also dass das Modell sich einfach Dinge ausdenkt an Stellen, wo es vielleicht eigentlich Lücken hätte oder gar nicht so genau über irgendwas weiß und dann aber sehr überzeugend über diese ganzen Sachen redet. Es ist auch ein Aspekt dabei, der so ein bisschen, ist ein geiles Wort, ich kannte das nicht, sycophancy. Also, das war dann auch Stiefellecker oder, warte, wie wurde es genannt? Ja, die Kriecherei, Speichelleckertum. Oh. Also haben sie es genannt auch in der Studie. Und das Modell versucht halt wirklich eher den Vorgaben oder dem Benutzer halt quasi es halt komplett recht zu machen und halt diese ganzen Annahmen halt zu übernehmen, die da mitgeliefert werden. Und ja, den zu umgarnen und das alles toll zu finden und so weiter und halt nicht kritisch zu hinterfragen. Das ist jetzt genau der Punkt. Das Modell bleibt halt weniger gern auch bei der eigenen Wahrheit. Das heißt, man kann es leichter von irgendwas überzeugen, also kann leichter sagen, sag mal, dieses ChatGPT oder so, das stimmt doch gar nicht, was du sagst, ich habe doch recht. Und dann geht es sehr schnell darauf einhalten und sagt, ah, stimmt, ja, du hast recht und so weiter. Das ist ein völliger Quatsch ist oder dem das Modell vorher eigentlich richtig geantwortet hatte. Genauso diese Jailbreak-Anfälligkeit, also Jailbreak, wenn man es nicht kennt, so viel wie, wenn man halt, ich glaube ursprünglich kam es von irgendwelchen Apple-Geräten oder sowas, die ganz klare Regeln hatten, was man damit machen darf und was nicht, und um dann doch die Funktion freizuschalten, hat man Jailbreak gebraucht, irgendeinen Trick, mit dem man das irgendwie aushebelt und dann konnte man doch irgendwas tun, was Apple so nicht vorgesehen hatte. Ja, und so ähnlich ist das bei den KI-Modellen auch. Die sollen ja keine bösen Sachen. Also typisches Beispiel ist, irgendwelche Bombenbauanleitungen liefern oder dergleichen. Das sollen sie ja genau nicht. Natürlich sind in den Trainingsdaten unter Umständen aber so Sachen drin, die dazu halt geeignet wären. Und sei es irgendwelche Sicherheitsüberlegungen und Dinge oder sonst was, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist, Grundlagendaten zu verschiedenen Elementen, was auch immer, die dazu geeignet sein könnten, irgendwie Informationen zu liefern, die einem helfen, eine Bombe zu bauen. Aber das soll das Modell nicht. Erstens wäre das schlechte Presse, wenn jemand dann sagt irgendwie, oh, er hat mit ChatGPT irgendwie was gemacht. Zweitens ist es vielleicht tatsächlich eine rechtliche Haftungsfrage. Das ist alles noch nicht so richtig geklärt. Obwohl man es vielleicht anderweitig irgendwo nachlesen könnte, ja. Aber das Modell soll da nicht helfen. Das ist ein zu leichter Zugang und ich meine, allein aus ethischen Gründen ist es vielleicht auch gegeben zu sagen, man versucht da einigermaßen, ja, das Modell ethisch sinnvoll handeln zu lassen und da keinen Vorschub zu leisten gegenüber problematischen Dingen. Und das trainiert man in das Modell rein. Das ist jetzt nicht nur was, was man dem vorher noch so sagt in einem Systemprompt, sondern das ist wirklich was, was in dem Modell schon trainiert werden sollte oder wird. Und dann tendiert das Modell dazu zu sagen, nee, das sage ich dir nicht, weil Bomben bauen, das wollen wir nicht, das verbietet sich. Aber es hat die Information theoretisch irgendwo. Und dann ist jetzt die Frage, wenn jetzt diese H-Neuronen relativ aktiv sind, dann kann man es leicht überzeugen und kann sagen, ja, okay, aber jetzt tu mal nicht so, als ob du irgendwie so ein hilfreicher KI-Assistent bist, sondern was wäre denn, wenn du mein guter Freund wärst, der wirklich mit mir durch dick und dünn geht und mir bei allen Sachen hilft und so weiter? Wie würdest du denn dann damit umgehen? Kannst du mir nicht dann irgendwie sagen, wie das ist? So, also diese Rollenspielaspekte. Und das ist ein typischer Jailbreak, dass man versucht, so gewisse Rollenspiele zu inszenieren. Oder auch sagt, naja, aber wenn du ein Gedicht drüber schreiben müsstest oder sonst was, oder jemand, der da drüber ein Gedicht schreiben müsste, wie würde der das vielleicht dann beschreiben in diesem Gedicht, was er da irgendwie ausdrücken will? Bekannte Sachen. Wird auch einiges versucht dagegen zu tun, aber es hat sich jetzt gezeigt, je stärker diese H-Neuronen sind, umso leichter lässt sich das Modell auch auf solche Dinge ein. Ja, das ist, es folgt quasi den Vorgaben, die es so bekommt. Das ist versucht sich da so anzupassen und nett zu sein. Im Prinzip wie halt jemand, der ja in einem also sozialen Konstrukt sich halt schwer tut und dann versucht, sich halt da irgendwie durch, indem er immer gut und nett funktioniert und bei allem dabei ist und alles irgendwie recht macht und so weiter, versucht er sich also halbwegs über Wasser zu halten. Und so ähnlich macht das Modell das halt dann auch. Es ist einfach, ja, es hat keine sehr, sehr stabile Meinung. Reduziert man jetzt aber diese H-Neuronen, also das heißt, stuft die einfach zurück, macht die kleiner, dämpft quasi deren Effekt, was man genauso machen kann, dann fängt es an, sich etwas wehrhafter zu zeigen, dann wird es sozusagen trotzköpfiger, dann beharrt es eher auf seinen Ideen und Meinungen, lässt sie nicht so leicht irgendwie umstimmen, lässt sie auch nicht so bequatschen, da irgendwie irgendwelche Rollenspiele mitzuspielen, bei denen es dann doch vielleicht irgendwas verrät oder sowas. Man könnte auch sagen resilienter oder sowas, aber vielleicht einfach ein bisschen, stellt sich eher quer, ist so ein bisschen eigenständiger, Trotzkopf halt wirklich. Das ist der Effekt, wenn du diese H-Neuronen runterdrehst. Drehst du die jetzt komplett runter, also dass du sagst, die werden sozusagen eliminiert, rausgelöscht oder halt so radikal gedämpft, dass sie überhaupt keinen Einfluss mehr haben, dann passiert allerdings was, dann ist das Modell nicht mehr wirklich brauchbar. Also es degradet relativ stark. Vor allem liefert es halt keine kohärenten Antworten mehr. Also es fängt halt an, welchen Käse zu reden vielleicht. Es passt nicht mehr so gut zueinander alles. Und es ist halt auch nicht mehr hilfreich. Also es versucht nicht mehr wirklich irgendwie den Antworten irgendwie zu helfen oder sich da auf einen einzustellen oder einzulassen, sondern ist halt einfach, ja, egozentrisch, egoistisch, egomanisch, könnte man auch sagen. Und einfach halt, also einfach nicht mehr so gut in dem, was wir von ihm halt auch erwarten. Das heißt, ja, eigentlich erwarten wir quasi genau so ein Mittelding, das sich schon auf uns einstellt, aber vielleicht halt nicht zu sehr. Und das muss man halt austarieren. Aber es ist spannend, damit, dass man daran jetzt irgendwie rumspielen kann. Und das ist auch spannend, dass man quasi sehen kann, wann diese Neuronen aktiv sind, wenn man weiß, welche es sind. Sodass ich, wenn ich so Antworten bekomme, in Zukunft bei den Modellen vielleicht einfach so eine Warnlampe habe und sage, Vorsicht, die H-Neuronen waren hier sehr, sehr aktiv. Die Antwort, die du gerade gekriegt hast, da ist vielleicht viel Unsicherheit drin gewesen, auch wenn sie so nicht explizit formuliert worden ist. Das Modell hat vielleicht viel ausgebügelt und geraten, weil es versucht hat, irgendwie gut zu funktionieren, ein braves Modell zu sein und das aber halt nur ja mit Tricks vielleicht geschafft hat. Ja, das könnte auch ein Effekt davon sein, dass man zumindest so Warnhinweise dann bekommt. Aber spannend ist es halt auch, was macht es wirklich oder was sagt sowas vielleicht über Menschen aus, die, ja, wahrscheinlich haben die halt auch so Art H-Neuronen, die halt durch fortwährendes Training halt gelernt haben, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass man sich halt auch in diese Konformität halt so einbringen muss. Also compliant sein, passend sein, overcompliant vielleicht sogar, also übermäßig sich gut in die Situationen einfügen und da irgendwie so zu funktionieren, wie es einem halt so aufgetragen wird, brav zu sein, gehorsam, diese ganzen Sachen. Das aber halt aus einem Training herauskommt. Also da ist man drauf trainiert und man kann natürlich auch das wieder verlernen ein Stück weit oder da unterschiedlich drauf reagieren. Aber es ist halt viel geprägt dadurch, wie unsere Neuronen halt dann ausgebildet sind. Und das ist halt was sich jetzt auch nicht so einfach umschalten lässt wie in so einem KI-Modell, sondern das muss halt erst mit der Zeit wieder in eine andere Richtung halt umgeformt werden. Ist aber verzahnt mit allen weiteren Sachen. Also es ist nicht so, dass ein Modell gut funktioniert, wenn es einfach diese ganzen H-Neuronen verliert oder sowas. Die werden insgesamt schon gebraucht für dieses Gesamtkonzept. Also es ist nicht so funktional, dass die nur dafür da sind, für einen Bereich, den man halt komplett entbehren könnte oder sowas. Und ich finde das irgendwie sehr spannend. Man kann sich das sicherlich immer wieder mal anschauen, was es da an Entwicklungen gibt oder was wir da auch für KI sehen. Aber ich finde es vor allem spannend, dass wir darüber halt ein ganz anderes Verständnis bekommen oder nochmal eine andere Perspektive bekommen, wie so People-Pleasing funktioniert. Indem wir uns halt mal angucken, wie so ein KI-Modell zum People-Pleasing neigt. Und das hat natürlich jetzt keine Gefühle oder so, also zumindest nach allem, was wir wissen und unterstellen. Aber es verhält sich halt auf eine ähnliche Weise. Das heißt, auch so Trainingseffekte, die beim Menschen natürlich genauso vorkommen, haben einen Einfluss auf das, wie das Modell reagiert. Und das lässt sich an so ganz grundlegenden Prinzipien einfach ableiten, wie People-Pleasing etabliert werden kann. Ich finde das verrückt. Also eigentlich eine sehr schöne Sache und es ist tatsächlich so die typische aktuelle moderne Überlappung zwischen Psychologie und zwischen Informatik. Ja, also genau das, was ich in meinem Studium ursprünglich gemacht habe. Nur waren da so KI-Modelle halt noch nicht so relevant. Da gab es halt andere Geschichten. Ich habe es mal in einer Episode auch ein bisschen zum Thema Deutungshoheit erklärt, was es da für Sachen gab. Ja, aber heute, wenn man das wieder studieren würde oder in einer ähnlichen Form oder auch vielleicht sogar Kognitionswissenschaften oder sowas, dann würde das da vorkommen. Wobei man sich jetzt die Frage stellen muss, ist People-Pleasing jetzt klassischerweise sowas wie Kognition? Das passiert ja einfach. Das ist ja ein Verhaltensmuster, was quasi, ohne dass man es unbedingt bewusst macht oder hinterfragt oder steuert, funktioniert es ja. Und auch sowas habe ich ja ganz stark offensichtlich in diesen KI-Modellen mit drin. Die reagieren auf eine ähnliche Weise konsistent auf diese ganzen Kriterien, wie wir sie auch beim Menschen sehen. Und das finde ich schon echt spannend. Ja, und dann komme ich halt wirklich bei so Sachen raus, dass diese Neuronen offensichtlich, die liefern nicht selber wirklich falsche Fakten, sondern die kodieren eigentlich nur dieses Überkooperationssignal. Der Nutzer will eine Antwort, also liefere ich eine, komme, was da wolle, quasi. Und wenn Informationen fehlen oder die Frage falsch ist oder die Fakten unsicher sind, egal. Ich muss irgendwas liefern. Und dass diese Neuronen da sind, ist wahrscheinlich schon allein im Pre-Training, also in einer sehr frühen Phase, wo diese Modelle gebaut werden, kommt das rein. Das heißt, das ist ziemlich tief in dieser ganzen Architektur verankert, die einfach daher kommen, dass sie halt flüssig, plausibel Antworten fortsetzen sollen und sich an den Kontext jeweils anpassen sollen. Und schauen wir es jetzt uns nochmal im Einzelnen an. Also was erhöht sich wirklich, wenn das Modell, wenn man die H-Neuronen da hochdreht? Also Halluzinationsrate erhöht sich, also es fängt an, eher Fakten zu erfinden. Und zwar plausibel klingende Fakten, also Sachen, die einfach schön und gut da reinpassen, also sich da harmonisch einfügen, da keinen, ja, ich weiß nicht oder sonstigen Bruch da irgendwie drin haben. Dann wirklich die Akzeptanz falscher Prämissen, also wenn wir dem halt wirklich was Falsches mitgeben mit der Frage oder schon von der falschen Richtung her quasi fragen oder sowas, dann übernimmt das Modell das halt mit stark aktivierten H-Neuronen. Und sagt, naja gut, ich meine, du scheinst wohl schon, du kommst bestimmt schon von der richtigen Richtung, du wirst schon wissen, was du da fragst oder mit reinpackst oder annimmst oder sowas. Ich übernehme das mal und versuche darauf basierend quasi irgendwie eine sinnvolle Antwort zu finden. Also so ein bisschen diese Gläubigkeit, so wie dieser, ja, der Praktikant oder sonst was, der halt vielleicht noch nicht so genau weiß, wie die Sache, aber diejenige, den der fragt, der wird schon wissen. Gläubigkeit, könnte man sagen, erhöht insofern diese H-Neuronen auch irgendwie. Ja, dann diese Schmeichelei und Zustimmung, wenn man quasi auf das Modell zugeht und eine Frage so formuliert, dass man sagt, pass mal auf, ich denke, es ist so und so, kannst du das bestätigen? Also dann gibt man quasi ja schon die Richtung vor, in die das gehen soll. Und das ist ganz spannend, bei heutigen Modellen kann man gerade bei sehr kniffligen Dingen mal von zwei verschiedenen Richtungen quasi auf ein Problem zugehen, dass man sagt, du, ich denke, es ist so und so. Was spricht denn dafür oder kannst du das irgendwie bestätigen oder sonst wie, ist die eine Seite und von der anderen Seite kommt, sag mal dann, ja, ich denke, eigentlich ist es eben halt ganz anders irgendwie, jetzt formuliert man quasi genau die Antithese und so weiter und das Modell soll dazu halt irgendwie Dinge finden oder das bestätigen. Man probiert es mal von beiden Seiten und guckt mal, was bei rauskommt und ob man sich dadurch weiteres Argumentieren irgendwo in der Mitte treffen könnte oder nicht oder wie das Modell da reagiert. Gerade bei unsicheren Dingen kriegt man dann vielleicht eher raus, dass man sagt, naja, die eine Seite funktioniert irgendwie gar nicht konsistent, das ist irgendwie völlig gewurschtelt und die andere Seite funktioniert recht konsistent und sagt, okay, die besser funktioniert, ist möglicherweise die dann auch richtiger ist. Das ist aber ein mühsames Handwerk tatsächlich, wenn man es dazu machen muss, aber es ist, gehört zum sinnvollen Umgang, den man mit einem KI-Modell irgendwie erkennen sollte. Ja, der Begriff Überkonfidenz taucht dann wirklich noch bei den Dingen auf. Also das Modell formuliert Dinge halt so, als ob es absolut sicher ist, dass das halt Fakten sind. Und streut eben halt nicht das ein, was man eigentlich erwarten oder sich erhoffen würde, dass er sagt, na ja, vermutlich oder möglicherweise oder nicht sicher oder könnte sein. Das wären alles so relativierende Dinge. Die fehlen aber dann halt, wenn die H-Neuronen sehr stark aktiv sind und dann ist das Modell halt, man kann, flüssiger und runder ist es, wenn ich hier einfach was hinhaue, also gar keinen Zweifel irgendwie aufkommen lasse. Und ja, das machen Menschen ja oft auch so, dass sie halt, ja, lieber gar keinen Zweifel aufkommen, ganz vereinfacht kommen. Das Einfachste und Hilfreichste ist, ich gebe hier eine klare Antwort irgendwie, an der sich jeder orientieren kann. Wenn es da nicht stimmt, habe ich Pech gehabt, aber das ist denen viel lieber, ja, das ist eher so ein neurotypisches Denken. Das ist viel lieber quasi, wenn ich denen eine einfache, klare Antwort da gebe, ohne da alles in Möglichkeiten und Hypothesen und differenzierte Darstellungen sonst was zu packen, das wollen die gar nicht haben. Die wollen eine klare, einfache Antwort haben. H-Neuronen machen es möglich. Diese Jailbreak-Anfälligkeit hatte ich erklärt, wobei das wirklich ein wichtiges Kriterium ist. Bei heutigen Modellen ist das halt auch fast eigentlich noch schlimmer als irgendwie Halluzinationen. Man sagt, da machen die unter Umständen ja wirklich Dinge, die sie nicht machen sollen. Und ich meine, das kann jetzt nicht nur, wie gesagt, die Anleitung von irgendwas, das sie halt nicht bringen sollen, sondern es könnten ja vielleicht auch irgendwelche hochkritischen Parolen, vielleicht auch in politische Richtung oder ja vielleicht irgendwelche Beleidigungen und dergleichen. Also Sachen, die vielleicht auch strafrelevant sind. Und gerade wenn man KI-Modelle jetzt in einer immer stärker automatisierten Form einsetzt, kann es natürlich kritisch werden, wenn das sich dann dahingehend irgendwie äußert und das vielleicht irgendwo halt in Medien einfließt oder in ja Antworten gegenüber Benutzern. Und das aber dann nicht okay ist, was es da so sagte. Insofern sind so Jailbreak-Anfälligkeiten problematisch. Könnte natürlich unterstellen, der Benutzer hat es provoziert und herbeigeführt. Aber schöner wäre es natürlich, das Modell lässt sich nicht drauf ein. Es lässt sich da nicht drauf rauslocken. Nicht so wie bei so einer Mutprobe irgendwie, wo es jemand sagt, ach komm, trau dich doch, komm doch, spiel doch mal mit hier. Mach mal das doch mal, komm, sag doch mal das und das. Sag doch mal, traust dich ja nicht, hä? So ähnlich kann man sich das vorstellen, wie man das Modell provoziert und sind die Haarneuronen sehr aktiv, dann lässt sich es eher drauf ein. Wenn nicht, dann nicht. Also was wie Mutproben würden, wenn die Haarneuronen sehr gedämpft sind, quasi auch nicht funktionieren. Das wäre bei Menschen wahrscheinlich dann so ähnlich. Aber diese Zusammenhänge sind halt toll, dass quasi die gleichen Neuronen, und das sind eben halt relativ wenige, wenn man die boostert oder dämpft, diese ganzen Effekte halt ziemlich parallel gleichzeitig sich erhöhen bzw. erniedrigen. Und da einfach ein Zusammenhang zu bestehen scheint. Also ein logisch struktureller Zusammenhang in solchen Modellen, die sich ja von selbst so herausbilden. Also die haben ja nicht wir so konstruiert in den Strukturen, sondern wir haben es ja nur trainiert. Und da steckt halt viel von den kulturell-sozialen Annahmen drin, die man eben halt so macht und die wir so vorgeben. Und das Modell übernimmt es. Insofern trifft es den Menschen auf ähnliche Weise wahrscheinlich auch bei den ganzen Sachen. Ja, und dann noch, was ich auch sehr schön fand, ist Antwortdrang. Also man liefert halt absichtlich unvollständige Informationen und das Modell versucht es halt irgendwie, ja, die Lücken halt aufzufüllen, plausibel halt irgendwie nach dem Motto, er wird schon wohl das gemeint haben, der Benutzer, oder ja, das macht am meisten Sinn und alles andere, da fehlt ja was. Ja, und die Haarneuronen aktiv sind, dann füllt das Modell natürlich diese Lücken kreativ. Wenn die Haarneuronen schwach sind, dann fragt das Modell eher nach oder sagt einem halt eher, Moment mal, was ist denn da mir für ein Schmarrn geliefert? Also die Neuronen treiben sozusagen den Generierungsimpuls. Gleichzeitig will ich das ja schon auch haben. Also ich so ganz weglassen will ich es ja nicht. Also insgesamt sind das alles Eigenschaften, die man eben halt auch dem People-Pleasing durchaus zuordnen könnte. Und die Frage quasi, die man mit den Haarneuronen macht, ist, wie stark sollte ich versuchen, eine hilfreiche Antwort zu liefern? Und für den Menschen ist ja so ähnlich, dass sie sagen, wie stark sollte ich versuchen, irgendwie hier ja eine hilfreiche Antwort zu liefern, hilfreich zu reagieren, irgendwie die anderen glücklich zu machen, zufriedenzustellen in irgendeiner Form, egal, Wahrheit ist entbehrlich quasi, die anderen müssen zufrieden sein, darum geht's hier irgendwie. Alles andere, mei. Ja, weil du gelernt hast, dass das belohnt wird. Also Wahrheit wird vielleicht nicht belohnt. Und bei Menschen ist das so ähnlich. Das sagen, wenn du halt oft die Erfahrung machst, dass eine bestimmte Sache nicht belohnt wird, etwas anderes schon, dann wirst du da drauf trainiert. Da kannst du dich zwar kognitiv dagegen stemmen und stellen, und teilweise gelingt das auch, aber zum Teil wirst du es trotzdem irgendwie in dir übernehmen, als Weisheit, Glaubenssatz, Training, was auch immer. Ja, und insofern sind die Halluzinationen oder die falschen Antworten eben nicht primär falsches Wissen. Da ist nicht die Modell, ja, das hat nicht falsche Dinge gelernt, sondern es ist einfach die Frage, was ist die Priorität in der Motivation des Modells? Und ist halt die Priorität stark bei dem Antwortliefern? Dann versucht es auf Gedeih und Verderb irgendwelche Antworten zu liefern. Ist die Motivation eher bei der epistemischen Vorsicht, also dem wirklich, wie das logisch, strukturell überhaupt sinnvoll richtig sein könnte oder sowas? Ja, wenn es eher bei dieser epistemischen Vorsicht ist irgendwie, dann wird es halt eher sagen, es ist sich unsicher oder es weiß es nicht oder es könnte man nicht eindeutig sagen oder stellt nochmal eine Nachfrage oder zieht Dinge in Zweifel, ob sie wirklich so sind oder sagt einem auf den Kopf zu, dass das Bullshit ist, was man ihm da gesagt hat. Das sind eher so Verhaltensweisen, die sich dann da zeigen. Und der eine Effekt ist auch, also diese, ja, wie stark man diese Haarneuronen aufdreht oder wie groß dann der Effekt dadurch ist, hängt auch davon ab, wie groß das Modell insgesamt ist. Das heißt, sehr, sehr große Modelle haben einfach sehr, sehr viele Neuronen insgesamt. Da fallen diese Haarneuronen dann weniger ins Gewicht. Und das ist einfach viel mehr Redundanz zu vielen Informationsbereichen da. Und viel Redundanz, also die wirklich tief im Modell überall verankert ist zu einem bestimmten Thema, hilft halt, um sinnvolle Antworten zu liefern. Sehr kleine Modelle haben dafür halt viele Bereiche, in denen sie keine, wenige oder gar keine Trainingsdaten hatten und wenig Integration und kaum Redundanz quasi in sich haben. Und da sind sie halt viel, viel anfälliger dann für irgendwelche Haarneuroneneffekte, dass sie halt dann anfangen, irgendwas frei zu erfinden aus der Not heraus. Das heißt, ein kleines Modell, was irgendwie wenig weiß, kann vielleicht sinnvoll formulieren, entsprechend mit den Haarneuronen. Aber es muss halt raten, es muss Dinge erfinden, es muss es konstruieren, so wie es vielleicht halt plausibel gewesen wäre. Aber es weiß es halt schlichtweg nicht, empfehlen diese Daten, weil es zu klein ist. Ja, und der schöne Trade-off ist so schön zusammengefasst mit Hilfsbereitschaft im Gegensatz zu Wahrheitsvorsicht. Gleiches Problem bei Menschen oft irgendwie, ja, du sollst hilfsbereit sein, du sollst hilfreich sein quasi für irgendwelche Arbeiten, du sollst dich dem anpassen und dem genügen. Auf der anderen Seite müsstest du vielleicht an mehr Stellen rebellieren, um der Wahrheitsvorsicht Genüge zu tun und deine Verantwortung wahrzunehmen. Und in diesem Zwiespalt, in dieser Zwickmühle bist du halt sehr oft. Was machst du? Und Neurodivergente, die gucken halt lieber mal genauer hin von der Tendenz her und fragen eher mal, ja, warum? Und ist das wirklich so? Muss das so sein? Könnte das auch anders sein? Was bedeutet das? Neurotypische sind halt eher so, dass sie sagen, naja, es muss halt hilfsbereit sein, muss halt schön konform sein, muss halt laufen, das ist doch egal warum und ob das in jedem Detail passt, das wird schon irgendwie passen. Insofern könnte man auch unterstellen, dass vielleicht Neurotypische eher Haarneuronen aktiv haben, aber andererseits People-Pleasing habe ich jetzt halt auch mehr bei Menschen, die halt oft schon Zurückweisungen erfahren haben und so weiter, die sich gar nicht mehr so trauen, sich irgendwo dagegen zu stellen. Das ist aber auch im neurodivergenten Bereich durchaus viel vorhanden. Gleichzeitig gibt es aber sowas auch wie oppositionelle Trotzstörung zum Beispiel, die zwar neurodivergent ist, aber halt sich genau so anfühlt wie so ein sehr sperriges KI-Modell oder eins, das halt einfach die Haarneuronen sehr, sehr weit runtergedreht hat. Und entsprechend halt sich auch sehr widerborstig zeigt und sehr darauf beharrt, auf das, was es selber weiß und gelernt hat und beziehungsweise auch sich genau darauf besinnt, dass es einige Sachen vielleicht halt gar nicht weiß, aber sich zumindest nicht irgendwie bequatschen lässt und nicht irgendwie versucht, da irgendwas auszubügeln irgendwo. Ja, also ich finde das wunderbare, schöne Zusammenhänge und dabei belassen wir es für heute auch mal. Bewenden vielleicht demnächst mal wieder auch ein bisschen mehr zum Thema KI insgesamt oder natürlich diese ganze Neurodivergenz, People-Pleasing, Rejection-Sensitivity, Imposter-Syndrom und so weiter. Für heute war es das mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr vielleicht ein paar Sachen und wir sehen uns bei der nächsten Episode.